Das wünsche ich jedem von uns, diesen Segen des Himmels. Ein offenes Herz für das Wort Gottes. Glauben, der uns durchträgt durch die Wochen hindurch. Und offenes Herz für das Reden des Geistes. Das brauchen wir. Wir brauchen immer wieder neu die Erfüllung, die Erfrischung. Und es kommt durch das Wort. Es kommt durch die Berührung des Geistes. Es kommt, wo wir offen sind für sein Reden. Und es ist so schön, dass wir heute wieder gemeinsam Gott anbeten konnten und machen es weiter in unserem Herzen. Wir beten an, wir loben, wir ehren ihn. Wir sind so dankbar für die Woche jetzt wieder, vergangene Woche, oder? Dass er uns wieder durchgetragen hat, dass er uns gesegnet hat, dass wir keinen Krieg im Lande haben. Dass wir keine Hungersnot haben, meine Lieben. Dass wir wirklich, dass uns noch gut geht. Das ist so schön. Ein dankbares Herz zu haben, ein dankbares Herz. Wir leben in einer Zeit, wo sich vieles heutzutage so schnell verändert. Jeden Tag sind so viele neue Dinge. Jeden Tag sind so viel, ist so vieles. Und unsere Entscheidungen, die sind lebensnotwendig, dass wir die richtig entscheiden, richtig entscheiden. Ich habe mal gelesen, es wurde uns gesagt, dass unser Gehirn in einer Sekunde zu 1 Million Informationen aufnehmen kann. 1 Million Infos in einer Sekunde. Und es verarbeitet es. Es zuerst empfängt es, es verarbeitet und dann gibt's weiter unser Menschsein. Und dann unser Menschsein, unsere Zentrale, wo auch immer das in uns drin ist, entscheidet. Und wir entscheiden oft so schnell. Wir müssen oft viele Dinge schnell entscheiden. Wir müssen etwas Schnelles in unserem schnellen Leben tun. Und sind wir ehrlich, oft entscheiden wir nicht das Richtige. Oft entscheiden wir etwas, was später nicht so richtig für uns ist. Oder wir sagen, okay, das war gerade falsch. Aber es sind so viele Informationen in unserem Leben, die überfluten uns Tag für Tag. Und dann ist auch oft normal, dass wir manche Dinge falsch tun, falsch entscheiden. Und darum ist kein Mensch vollkommen auf dieser Erde. Es gibt keinen, der vollkommen ist. Es gibt niemanden, der alles richtig macht. Es war nur einer, der immer alles richtig gemacht hat, weil er mit der Zentrale des Himmels verbunden war. Und er hat nichts Falsches getan. Er hat nur auf die Zentrale des Himmels gehört. Und er hat richtig immer sich entscheiden konnten. Aber wir können manche Dinge nicht richtig entscheiden oder richtig tun, weil das fehlt oft, gerade die Verbindung zu Himmel. Wir sind oft beschäftigt, wir sind oft in unserem Alltag so schnell mit unseren Gedanken da unterwegs und das sind so viele Dinge. Und darum sind wir so unvollkommen. Und darum sind manche Dinge passieren in unserem Leben und sehr oft, die uns später nicht gefallen. Und darum ist so wichtig, dass wir immer wieder uns neu auf die Gnade Gottes dass die Gnade Gottes uns wieder neu und wichtig wird. Was habe ich? Ich kann nicht alles alleine tun. Ich mache manche Dinge falsch. Ich brauche die Gnade Gottes. Ich brauche die Gnade Gottes. Ohne die Gnade ist mein Leben. Einfach wird ein Chaos sein. Heute Morgen klingelt's an der Tür bei uns. Der Nachbar stand an der Tür, wir haben aufgemacht, er ist reingekommen und er hat uns eingeladen zu seinem Geburtstag. Er ist heute 82 Jahre alt geworden. Und er hat gesagt, ich lade Sie herzlich ein zum Geburtstag. Ich sage, Dankeschön. Und dann standen wir so, der René schnell runter, etwas noch ihm vorbei oder bringen wollte. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und gesagt, ja, es ist Gnade, dass du heute da, also so bist, wie du bist, ja. Es waren schon andere Zeiten in meinem Leben. Und dann sagt er dieses Wort, das hat mich wirklich sehr ins Herz gedrückt. Er hat gesagt, ja, das ist alles Gnade. Mein Leben ist Gnade. Ich habe gedacht, wow. Ich weiß nicht, wie er zu Gott so steht, wie er mit Gott so die Gemeinschaft hat, aber auch die Menschen, die vielleicht nicht die Beziehung zu Gott, so intensive Beziehung haben, die verstehen, dass ohne Gnade unser Leben wird dahin gehen. Ohne Gott ist unser Leben nichts. Und darum ist so wichtig, meine Lieben, das ist heute so wichtig, dass wir immer wieder vor Augen uns führen, was war ich ohne Gott? Was hat mir Gott geschenkt? Von wo komme ich? Wo steckte ich mal drin? Und was hat Gott in meinem Leben getan? Das ist ab und zu gut, dass man wieder das uns in Erinnerung führt und bringt, was hat mir Gott gegeben? Was habe ich jetzt? Wisst ihr, manchmal ist so in unserem Leben, wir vergessen, was Gott uns geschenkt hat, was Gott in uns, in mein Leben eingestreut, eingesät hat. Wie oft er es, diesen guten Samen, begossen hat. Und wie oft ist dieser Same schon beim Wachsen gewesen und irgendwo ist er wieder verstickt oder erstickt und dann bin ich wieder sozusagen zum Leben erwacht. Gott hat mir wieder neue Chance gegeben und immer wieder. Und heute denke ich, das, was ich bin, das, was ich jetzt erreicht habe, habe ich mit meinem Fleiß und mit meiner Kraft erreicht. Und wie viele Menschen leben so, die meinen, ich habe das erreicht, ich habe das getan. Wir Christen, ich rede nicht von der Welt. Wenn wir ehrlich sind, wenn wir zurück in unser Leben schauen, glaube ich, das Einzige, was wir immer wieder sagen dürfen, Gnade. Alles, was wir erfahren, alles, was wir heute haben, ist Gnade. Und die haben für mich aufgeschrieben, etwas, ich glaube, ein Mensch, der die Gnade Gottes missachtet, ist ein stolzer Mensch. Ein Mensch, der die Gnade Gottes missachtet, der ist ein stolzer Mensch. Er versteht nicht, was er alles in Gott hat oder Gott ihm gegeben hat. Er versteht es nicht. Er hat es alles erschaffen. Er hat es alles erreicht. Und das verblendet oft auch viele Christen, meine Lieben, wenn wir nicht zurückschauen. Und darum sagt uns der Psalmist, vergiss nicht, was er an dir oder dir Gutes getan hat. Vergiss bitte nicht, weil das erinnert uns wieder an die Gnade, an die Liebe Gottes. Und das sollen wir immer wieder tun. Vergiss nicht. Er fordert seine Seele auf. Vergiss nicht, was er an dir Gutes getan hat, was er dir geschenkt hat. Wenn wir das vergessen, kommt schnell dieses, ich hab's getan. Egal, es meine im ganz normalen, auch in unserem geistlichen Leben, ich hab's erwirtschaftet. Ich habe viel gebetet, ich habe meine Bibel gelesen, ich habe das und jenes getan. Aber meine Lieben, alles ist Gnade. Alles ist Gnade. Wenn der Mensch das vergisst, er verliert die Vision seines Lebens, er verliert das Ziel seines Lebens, er verliert die Sicht in seinem Leben. Egal, ob das ein obdachloser Mensch ist oder ein prominenter Politiker, spielt keine Rolle. Es ist in unserem Herzen, es sitzt tief drin. Ich muss immer wieder mich neu entscheiden auf Gott. Ich muss immer wieder neu entscheiden auf Gott. Heute will ich gerne mit uns über die Taktiken Satans sprechen. Über das, was Satan heute tut und wie er heute uns Christen angeht. Was er alles heute im Schilde führt, um uns wegzuziehen, um uns von der Sicht Gottes, von der Vision Gottes, von dem, was Gott dir und mir ins Herz reingelegt hat, dass er uns abbringt von hier und dass wir irgendwo in irgendwelchen Dingen verkriechen, irgendwas, wo wir scheinbar gut etwas tun wollen und beschäftigt sind mit geistlichen Dingen und doch das Ziel oder den Fokus verlieren von dem, was wir eigentlich sein sollten oder was Gott dir und mir gegeben, geschenkt hat, wo ich mich hinbegeben muss, wo mein Ziel ist. Und er ist ein guter Strateg, werde ich sagen. Ich lobe nicht Satan, aber ich sage, er ist ein guter Strateg. Er weiß, wie er auf Christen bekämpft. Er weiß, wie er uns verführt. Er weiß, er hat viele Jahre, tausende Jahre Praktik. In seinem Leben, ja, er weiß. Und das ist eine von den größten Verführungen, in die viele Christen oft reinfallen, ist, er sagt, dass das Wort Gottes nicht genau zu befolgen ist. Es nicht genau zu befolgen ist. Er sagt nicht irgendwelch, er lügt uns nicht an, er lügt dich nicht an. Er sagt, nein, alles gut. Aber das Wort Gottes ist nicht genau. Und die erste Verführung. Das Wort ist nicht so genau zu nehmen. Das Wort Gottes ist die Rechtschnur oder das oder ja, die Rechtschnur für unser Leben. Das Wort Gottes ist der Maßstab für alle unsere Handlungen. Wenn wir das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes nicht als Zentrale in unserem Leben haben, das Wort Gottes soll uns bewegen, Wort Gottes soll uns führen. Wenn das nicht wird, dann haben wir verloren. In Johannes 1, Vers 1 sagt uns Johannes der Apostel, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Es war im Anfang. Und Gott hat nichts ohne sein Wort getan. Er hat alles durch sein Wort getan. Alles, was wir sehen, ist durch sein Wort entstanden. Alles. Und es war am Anfang. Wir wissen nicht, wo der Anfang war. Die Bibel sagt uns, es war am Anfang nur so. Es war am Anfang das Wort. Und das Wort war bei Gott oder in Gott. Und es ist nichts ohne das Wort entstanden, was entstanden ist. Darum kennen wir das Wort Gottes mit Gott nicht trennen. Wir können das nicht trennen. Es ist in ihm und Gott im Wort. Gott in seinem Wort. Alles, was Gott tut, spricht er und es geschieht. Er hat vor vielen Jahren gesagt, es werde Licht. Es ist jeden Morgen wieder Licht. Er sagt, das Gras soll wachsen und es wächst. Er sagt, die Sonne wird aufgehen jeden Morgen und es geht auf. Sein Wort, wenn es sein Wort gesagt hat, sein Wort hat das bestimmt und das wird geschehen. Es wird nichts, er sagt, Himmel und Erde wird vergehen. Mein Wort. Ich meine nicht das himmlische oder das dritte, der dritte Himmel, aber das erste und der zweite Himmel wird vergehen. Aber mein Wort, es wird bleiben. Mein Wort bleibt. Sogar er hat sein Wort über seinen Namen, über seine wunderbaren Namen gesetzt. Wer weiß, die vielen Namen Gottes, wie viele gibt's von diesen Namen Gottes? Wer hat schon aufgezählt in der Bibel? Die Namen Gottes. Hat jemand mal schon versucht, die Namen Gottes aufzuschreiben? Das ist viel zu viel, oder? Viel zu viel. Es wird gesagt, 7, die Namen Gottes, die jetzt ja El Shaddai, Yahweh Ire, Yahweh Rapha und so weiter. Aber es gibt noch viel, viel andere Namen. Er ist der gute Hirte, er ist mein Retter, er ist mein Erlöser, er ist das Lamm. Das sind alles Namen Gottes. Und es sind so viele. Sogar hat er gesagt in Psalm 138, Vers 2, er hat dieses Wort über all die Namen gesetzt, meine Lieben. Über all die Namen ist sein Wort. Darum, für Gott ist wichtig, was er sagt, das tut er auch. Was er sagt, das tut er auch. Und der Satan versucht uns dieses Wort zu pervertieren. Er kommt und sagt, nee, könnte sein, das Wort kann stimmen, ja, aber vielleicht nicht ganz richtig. So, aber nicht ganz richtig, dass man so ein bisschen anders verstehe. Und das Erste, was er getan hat damals im Garten Eden, Kapitel 3, 1. Mose, Kapitel 3, Vers 1, was tat er da? Er hat zwei Anschläge in einem Satz gemacht, zwei Anschläge. Lass uns mal das anschauen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Zwei Dinge hat er hier wirklich Eva gebracht. Das erste, er sagt, er hat sie wirklich, die Schlange, wir wissen, dass es Satan war, ne? Sollte Gott wirklich gesagt haben, er bringt Zweifel rein. Das erste, was er oft in seinem Leben reinbringt, Zweifel. Ja, stimmt, alles gut, aber, wisst ihr, ich habe schon mit vielen Menschen gebetet. Und dann zum Schluss, wenn ich hier Amen sage, dann manchmal kommt ein Gebet von diesem Menschen. Gott, aber du weißt, Gott, aber ich weiß, dass du auch Geduld mit mir hast. Und irgendwann vielleicht werde ich zum Beispiel gesund. Gott will vielleicht jetzt sofort uns heilen. Und dann kommt, aber ja, ich weiß, dein Wort stimmt, aber könnte sein, dass es nicht die Zeit noch ist. Und wisst ihr, das sind so viele. Ich habe auch schon für Menschen gebetet, muss ganz ehrlich sagen. Und ich habe gedacht, Herr, wie geht es? Ich habe gebetet, ich habe das Wort ausgesprochen. Und danach habe ich gedacht, stimmt das wirklich? Habe ich es wirklich geglaubt auch? Wir sind Menschen, wir sind unvollkommen. Aber die Gedanken kommen. Was tue ich dann mit diesen Gedanken? Aber, ja, aber. Und das ist das Erste, was Satan immer tut. Ja, sollte wirklich Gott das so gesagt haben. Und das Zweite, dass ihr von keinem Baum von keinem Baum. Er hörte auch, dass Gott gesagt hat, von allen Bäumen im Garten dürft ihr essen, aber von einem Baum. Was tut er? Er sagt, von keinem Baum. Er täuscht. Das erste, er bringt Zweifel. Dann täuscht er. Und als die Eva zugebissen hat, als sie auf sein Gehör, wirklich ihr Ohr oder ihm das Ohr geöffnet, ihr Herz, da hat er zugeschlagen. Vers 4 und Vers 5. Was sagt ihr da? Nee, wenn ihr das tut, keinesfalls, ihr werdet so sein wie Gott. Gott lügt euch an. Gott, es stimmt nicht mit diesem Gott. Er hat irgendwas falsch gemacht. Und ich glaube, so viele Menschen, wenn sie heute gefangen sind in diesen Verführungen, die meinen, Gott, wo bist du? Du kannst es nicht. Du hast meine Gebete nicht gehört. Ich bete schon jahrelang dafür und du hörst mein Gebet nicht. Ich bete schon jahrelang für meine Gesundheit und etwas stimmt nicht. Für dich ist es unmöglich. Habt ihr schon sowas erfahren? Sowas gehört? Sowas erlebt bestimmt jeder von uns. Dass wir immer, nee, aber das nicht für mich. Das ist so viel für Gott. Es kann nicht noch so viel von Gott verlangen. Gott hat bestimmt ein anderer Plan für mich. Mein Leben, wenn wir glauben, dass Gott gut ist. Wenn wir das glauben, dass Gott gut ist. Römer 5. Wenn er mit seinem Sohn uns alles gegeben hat, dass sein Sohn für uns gestorben ist. Wer gibt seinen Sohn für einen Bandit, für einen Mörder, für einen Lügner? Wer gibt schon seinen Sohn für jemanden? Ich werde es nicht geben. Sag ehrlich. Ich werde es nicht geben. Gott gibt. Weil er ein Gott der Liebe ist. Er gibt seinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wir haben nur einen Sohn. Und ich werde es nicht tun. Ich sage es ehrlich. Aber Gott hat so viel Liebe in ihm. So viel Gnade. Er weiß, dass wir ohne ihn verloren gehen. Und er gibt. Und wenn er seinen Sohn gegeben hat, was wird er uns mit ihm nicht auch alles andere, sagt uns das Wort, geben? Können wir das verstehen, was Gott uns an uns getan hat? Und der Teufel, das erste war, wo er Menschen verführt, Christen verführt. Er sagt, ja, okay, das darfst du glauben, aber nicht ganz so. Nicht ganz so, weil da könnte sein, Gott hat etwas vertauscht. Gott hat für dich, für dein Leben etwas nicht so richtig geplant. Psalm 139. Bevor ich geboren wurde, sagt Psalmist, bevor ich geboren wurde, hast du alle Tage meines Lebens in dein Buch eingeschrieben. Und ich habe mir nachgedacht, oder ich habe gedacht, Herr, kann es sein, dass du in dein Buch etwas Schlimmes für mich aufgeschrieben hast, dass mir irgendwelche schlimme Dinge passieren würden? Ich glaube nicht. Gewiss. Er tut etwas, Gott. Er lässt etwas zu, damit wir vielleicht geprüft werden. Römer 5, dass wir ausharren müssen in Dingen, wo auf uns zukommen, die Anfechter, klar, ausharren, aber dass Gott an uns wirklich uns etwas Böses tun will, das ist der Verführer. Das ist der Verführer. Er versucht uns von dieser Liebe Gottes, von dem Wort Gottes wegzubringen und Zweifel einbringen, damit wir wirklich an Gott zweifeln, an Gott zweifeln. Wenn das Wort Gottes, die Bibel, für uns heute der Maßstab ist und alles für uns reingeschrieben ist, dann ist das Wort Gottes für heute und jetzt, meine Lieben. Das ist nicht eines Tages für den Himmel. Manche sagen, ich werde geheilt im Himmel. Die Bibel sagt, es ist das heute für heute und für jetzt. Im Himmel werden wir alle vollkommen sein. Wer glaubt daran? Da sind keine Krankheiten, da ist kein Tod. Die Bibel sagt, wir werden Jesus gleich sein. Können wir uns das vorstellen? Jesus gleich sein, unserem Gott, unserem Retter gleich sein. Da brauchen wir nicht mehr in dem Sinne, dieses Wort, was wir heute haben. Dort wird das Wort weitergehen. Ich weiß, das wird nicht vergehen. Das bleibt in aller Ewigkeit. Aber das, was wir heute und jetzt auf dieser Erde dringend brauchen, das ist in diesem Wort geschrieben. Und das brauchen wir. Und zum Beispiel, Gott hat so viele Verheißungen uns geschenkt. Nimm eine Verheißung für dich. Leb aus dieser Verheißung raus. Und das bringt uns Glaube, das bringt uns nach vorne, wenn wir aus den Verheißungen, aus dem Wort Gottes lernen zu leben. Ich habe ein paar Verheißungen mitgebracht, ist nicht viel, ein paar Stück nur, aber die könnte vielleicht, wenn du die aufschreibst, könnte es dir vielleicht helfen. Aber nimm mal die Bibel, schreib mal die Verheißung für dich. Was ist für dich heute wichtig? Lass uns mal anschauen. Zum Beispiel, ich habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Habe deine Freude am Herrn. Mach den Herrn für dein Leben zum Ersten oder zum Wichtigsten, zum Allerersten, was er sagt. Habe deine Lust am Herrn, freue dich am ihn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Was begehrt dein Herz heute? Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Er wird es tun. Er will nichts anderes tun, meine Lieben. Er will es vollbringen. Das Zweite, zum Beispiel Psalm 50 haben wir heute Morgen gehört. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Geliebte. Zuerst kommt etwas, was wir tun sollten. Ne? Opfere Gott Dank. Fang an, Gott danken für dein Leben, für das, was wir heute haben. Fang an, Gott zu danken und erfülle auch das, was wir auch zu erfüllen haben. Nicht einfach Gott. Gott schickt oder segnet uns nicht mit dem vollen Segen, dass wir nur einfach erfüllt und überfüllt und durch die Welt laufen und nicht wissen, was wir mit dem Segen antun oder tun sollen. Er sagt, erfülle den Höchsten deine Geliebte. Tu das, was du versprochen hast eines Tages deinem Gott. Dass du treu sein willst, dass du ihm folgen willst, dass du deine Familie gut versorgen willst, dass du deine Frau lieben willst, dass du deinen Mann lieben willst, dass du deine Kinder segnen willst und so weiter und so fort. Dass du nicht urteilst, dass du nicht kritisierst. Ich kann weitergehen. Erfülle die Geliebte und rufe dann, hat er gesagt, mich an in der Not. Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Das sind Zusagen, Verheißungen Gottes, die wir wirklich für uns heute nehmen dürfen. Oder Johannes 14. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, wir sollen Jesus lieben. Es gibt nichts in der Welt, wo wir einfach etwas bekommen und einfach leben und denken, ja, irgendwie habe ich das verdient. Ich tue das, weil ich gut bin, weil Gott mich gesegnet hat, weil er mein Vater ist. Ja, er ist auch. Aber er sagt, wer mich liebt, der wird auch mein Wort befolgen. Befolge das Wort Gottes. Und er sagt, wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Nichts Besseres kann uns passieren, wenn Gott in unser Leben kommt. Oder die nächste, andere Verheißungen. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Das ist so stark. Wenn jemand Gott liebt, den kennt Gott. Gott kennt dich dann. Das ist so schlicht und einfach, was hier Paulus sagt. Oder in Johannes 15, wenn ihr in ihm bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Jesus sagt, bleibt in mir. So einfach gesagt manchmal, ne? In Jesus zu bleiben. Wie geht's bei uns im Alltag? Oft sind so viele Dinge, so viele Herausforderungen, aber in Jesus zu bleiben, das ist unsere Aufgabe, mein Lieben, jeden Tag in Jesus zu bleiben. Und er sagt, ihr werdet Frucht bringen. Und das ist reingeschrieben schon in deinem, meinem Buch des Lebens, dass wir Frucht bringen sollen. Wir sind dafür bestimmt, vorherbestimmt, Frucht für sein Reich zu bringen. In Johannes 15, Vers 16 wird gesagt, das schlage mal nicht auf, dass sagt Jesus, ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Schlicht und einfach. Sagt, ich habe euch erwählt, ich habe an euch gedacht, ich habe wirklich euch Er will, damit er Frucht bringt. In 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Er hat es getan. Wir brauchen es nicht mehr unter der Schuld und Sünde tragen. Trage nicht die Last, die du oft tragen musst und denkst, ja, ich muss es. Es geht nicht anders. Es sind so viele Dinge. Ja, ich muss es tragen. Nein, trage es nicht. Gib's ab. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das sind zwei starke Verheißungen in einem Wort, in einem Satz. Nimm das. Es sind so viele, wir können noch zig Verheißungen aufschreiben und aus dieser Verheißung, aus dem Wort Gottes leben, damit wir nicht verführt werden. Das Satan kommt immer und sagt, nee, das kann nicht sein. Das Erste wird oft in der Schubertus zitiert, ja, das Erste, das stimmt. Dass Gott uns Sünde vergibt, ja, aber dass Gott heilt, nee, das kann doch nicht sein. Da muss er das anders auslegen. Das könnte irgendwo im Himmel passieren oder irgendwann anders, aber nicht jetzt. Nicht jetzt und nicht sofort. Mein Lieber, ich glaube an das Wort. Glaubst du auch an das Wort wirklich aktuell und vollkommen gut ist? Dann lass uns dann lernen, das Wort in unser Leben wirklich hineinsprechen zu lassen und aus dem Leben, aus dem Wort heraus leben. Das ist so wichtig, dass wir in den Verheißungen leben. Je mehr wir Verheißungen auswendig kennen, desto weniger kann Satan uns angreifen, desto weniger wird er uns verführen können. Und er tut das. Er vertauscht ein bisschen. Er kommt nicht gleich mit großen Dingen, wie gesagt. Vertauscht. Zum Beispiel, er hat uns sein Wort geschrieben. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut, sagt die Bibel. Ne? Er hat schon seiner Braut ein Brieflein geschrieben. Ein Brieflein. Ein SMS geschrieben oder ein WhatsApp. Seine Verlobte, seine Geliebte. Ja, war mal vor Jahren geschrieben. Heute schreibe ich nicht. Heute sage ich es, meine Frau. Aber wisst ihr, als ich einen Brieflein geschrieben habe, ich habe nicht gedacht, oder überhaupt kam mir kein Gedanke in meinen Kopf, dass ein Dritter kommen soll, jemand, ihre Mama oder den Papa und ihr erklären soll, was ich da gemeint habe, diese Brieflein. Versteht ihr, was ich meine? Genauso Jesus. Er hat uns geschrieben, das Wort. Und er will nicht, dass wir irgendwie andere Gedanken oder dass Theologen kommen sollen und sagen, nee, das stimmt anders. Das muss so gedacht oder so geglaubt werden. Das ist so einfach. Das ist so einfach uns gesagt worden. Und die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr in das Reich Gottes nicht reinkommen. Lasst uns das Wort ernst nehmen. Lasst uns nicht von Dingen verführen, die oft Satan uns bringt und sagt, ja, aber. Das Erste. Das Zweite, er bringt unser Leben Widerspenstigkeit oder Rebellion rein. Und das tut er mit vielen Christen. Widerspenstigkeit und Rebellion. Wenn wir Jesaja lesen, Kapitel 14, da steht geschrieben von ihm, wie er ein Rebell geworden ist, ein Engel des Lichts, ein Luzifer, ein Engel der Morgenröte, er wirklich ein herrlicher Geschöpf. Und wie er irgendwann sich erhoben, sein Herz sich erhoben hat, er wollte so sein wie Gott und sogar seinen Thron über Gottes Thron stellen. Auf einem hohen Berg, sagt uns Jesaja. Er wurde zu einem Rebell. Und er tut es auch heute in vielen Menschenherzen. Er versucht uns, dass wir rebellisch werden, dass wir da spinnstig werden. Aber wisst ihr, dieser Virus ist in jedem Menschen. Das Erste, ich glaube, das Erste, was ein Kind lernt, ein Baby, zu reden, oft ist die Mama oder ist der Papa. Aber das zweite oder dritte Wort, nein. Nein. Ich will es nicht. Nein. Und das Kind ist nicht schuldig, meine Lieben. Dieser Virus sitzt drin im Herzen, da tief drin. Und da kommt es raus. Und je mehr wir diesem Nein guten Boden schenken, diesem Samen, da wird es aufgehen. Und das bringt Rebellion, das bringt wirklich Stolz in unserem Leben. alles sind gegen mich, alle verstehen mich nicht. Ich habe es doch gut gemeint. Die Leute, die verstehen nicht, was ich eigentlich will. Ich will doch das Beste für jeden. Und es sind so viele Dinge, was im Herzen von vielen Menschen, von vielen Christen heute abgeht. Viele sind beleidigt, weil mit ihnen jemand schlecht umgegangen ist. Und wisst ihr, das ist in der Inneren so ein Stolz, was drin sitzt. Und Menschen merken es oft gar nicht. Die meinen, ja, ich bin so verletzt geworden. Die Menschen, die haben wirklich nicht an meine Leistung nicht gewürdigt. Ja, die haben das und jenes nicht getan. Viele bleiben weg von der Gemeinde heute. Schade. Und das ist ein Stolz, das ist Rebellion, das ist Widerspenstigkeit. Und dieser Same, wenn er nicht rauskommt aus meinem Herzen, wenn er nicht ausgerottet wird, dann bleibt er tief. Und die Menschen werden immer verletzt, immer wieder, egal was kommen wird. Durch diese Rebellion. Ich weiß doch besser als die andere. Ich weiß es doch besser. Meine Lieben, wir sind zueinander gestellt, als Gemeinde auch. Und wir sollen einander tragen, in voller Liebe und Demut. Und nicht einer über den anderen stehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und was Satan will, uns Christen davor führen, das Zweite, er schickt es rein in unser Herzen tief und dass wir wirklich da reinpeißen und sagen, ja, guck mal, wieder bin ich verletzt. Wieder hat mich jemand nicht begrüßt. Wieder, wieder und wieder. Und der Stolz, Rebellion. In Sprüche 4, Vers 23 bis 27 sagt uns Salomo ein wunderbares Wort. Sprüche 4. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Tue hinweg von dir die Falschheit des Mundes und verdrehte Reden. Sei fern von dir. Lass deine Augen geradeaus schauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken. Halte deinen Fuß vom Bösen fern. Ich habe hier nicht gefunden, dass Gott etwas tun soll. Salomo sagt, du sollst das tun. Jeder von uns heute. Du, schaue gerade, behüte dein Herz mit allem. Denn daraus gilt das Leben. Wir sollen es tun. Gott wird für uns es nicht tun, meine Lieben. Wir sollen es tun. Wir sind herausgefordert, in diesem Leben wirklich geradeaus, wirklich gehen, stehen gerade zu dem, was wir glauben und uns nicht verführen lassen. Die Menschen damals, nach der Sintflut, 1. Mose Kapitel 11, wo sie einen Turm zu Babel bauen wollten, kennen wir die Geschichte alle. Das Herz war das so erhoben. Wir wollen einen Turm bauen bis zum Himmel. Hoch soll er sein. Damit wir einen Namen haben. Und das ist, was heute auf viele Menschen, auf viele Christen wirklich verführt werden dadurch. Viele Christen verführt. Wir wollen unseren Namen machen. Der Name, der alleine Name soll in diesem Leben sein, in unserem Leben. Name Jesus. Nichts anderes. Das Dritte. Er stiehlt den Nachfolgern Jesu die kostbare Zeit. Und das tut er so gut. Deine Zeit, meine Zeit ist kostbar. Das Kostbarste, was je ein Mensch auf dieser Erde bekommen hat, die Zeit. Alles wird vergehen. Aber die Zeit, was wir heute haben, das kostbarste Gut, was tun wir mit unserer Zeit? Und ich habe mal eine von einer Konferenz gehört, die, ich glaube, im zweiten Himmel stattgefunden hat. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Lass uns mal alle zusammen prüfen. Ich habe mal etwas mitgebracht. Ich will es uns vorlesen, was da im zweiten Himmel passiert ist. Der Teufel berief eine weltweite Konferenz. In seiner Eröffnungsrede sprach er zu seinen dunklen Engeln, zu den Dämonen. Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Kirche zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen und die Wahrheit zu erfahren. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, eine tiefe, geborgene Beziehung zu Christus zu erfahren. Wenn sie die Verbindung zu Jesus bekommen, verlieren wir jegliche Gewalt über sie. So lass sie in ihre Kirche gehen. Lass sie ihren Lebensstil beibehalten, aber klaut ihre Zeit. Damit sie diese Beziehung zu ihm nicht pflegen können, Das ist es, was ich von euch will, ihr Engel. Lenkt sie ab von sicheren Halt ihres Erlösers und der Erhaltung dieses täglich belebenden Kontaktes. Wie sollen wir das tun? Riefen die Engel. Halten sie mit unwichtigen Dingen des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Möglichkeiten, um ihre Gedanken damit voll auszufüllen, antwortete er. Lenkt ihre Gedanken aufs Haben wollen, kaufen, kaufen, kaufen und Schulden machen. Redet den Ehefrauen ein, für viele Stunden berufstätig zu sein. Die Ehemänner sollen 6 bis 7 Tage in der Woche arbeiten, am besten 10 bis 12 Stunden pro Tag, sodass sie sich ihren luxuriösen, aber leeren Lebensstil leisten können. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Sobald ihre Familien zerbrochen sind, wird auch ihr Heim keine Zuflucht mehr bieten, von dem Stress der Arbeit auszuruhen. Übersättige ihre Gedanken, sodass sie die Stimme des Hirten nicht hören können. Bringt sie dazu, während des Autofahrens ständig Musik spielen zu lassen. Lasst kontinuierlich den Fernseher, Videorekorder, CD-Player und den Computer in ihren Wohnungen laufen. Sorgt dafür, dass ständig Musik spielt, die unsere Ziele verfolgt. In jedem Laden und Restaurant der Welt. All das wird ihre Gedanken und ihren Geist blockieren und die Gemeinschaft mit Christus brechen. Deckt den Frühstückstisch mit Magazinen und Zeitungen. Beschwert ihre Gedanken 24 Stunden am Tag mit Nachrichten. Überschwemmt die Momente, in denen sie unterwegs sind, mit Reklamtafeln. Überflutet ihr Briefkästen mit fetten Katalogen, Lottowerbung, mit jeder Art von Wurfsendung und Werbebroschüren, die kostenlose Produkte anbieten mit Service und falschen Hoffnungen. Bringt schlanke, schöne Models auf die Titelseiten, sodass die Ehemänner glauben werden, dass äußere Schönheit das Wichtigste ist. Und sie werden unzufrieden werden mit ihren Frauen. Ha, das wird die Familien schnell zerstören. Besonders ihre Freizeit. Lass sie übertreiben. Lass sie vom Wochenende erschöpft, unruhig und unvorbereitet in die kommende Woche gehen. Sie sollen nicht in die Natur gehen. Sie könnten über Gottes Wunder nachdenken. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinos. Halte sie ständig beschäftigt, beschäftigt und nochmal beschäftigt. Und wenn sie sich zum geistlichen Austausch treffen, verwickelt sie in Klatsch und Tratsch, sodass sie mit schlechtem Gewissen und unguten Gefühlen wieder nach Hause gehen. Los geht's, lass sie doch missionarisch tätig sein, beschäftigt sie so mit ihren guten Anliegen, dass sie nicht dazu kommen, die Kraft bei Jesus zu suchen. Und schon werden sie aus eigener Kraft arbeiten, ihre Gesundheit, Familien opfern für die wichtige Sache. Es wird funktionieren. Es war eine gelungene Konferenz. Die dunklen Engel gingen brennend an ihre Aufgabe, den Christen überall die Normalität der geschäftigen Eile und des vollen Terminkalenders in ihr Herz zu pflanzen. Und das ist, was heute weltweit geschieht. Wir können uns beschäftigen mit allem Möglichen. Alles ist erlaubt für uns Christen eigentlich heute. Aber wenn wir die Zeit mit Jesus nicht haben, wenn wir Zeit vergessen, wozu uns die Zeit eigentlich gegeben ist, wenn wir die Beziehung nicht suchen mit Gott, dann haben wir alles verloren. Wir können missionarisch sein, wir können unterwegs sein, wir können vieles tun, aber wenn die Beziehung zu Gott, wir im Alltag vergessen, die Zeit mit Jesus zu haben, dann haben wir keine Kraft irgendwann, dann verlieren wir alles, dann bringt gar nichts. Und darum sagt uns Paulus in Epheser 5, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Epheser 5, Vers 15, 16, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Die Tage sind böse. Die waren damals vor 2000 Jahren, als Paulus das geschrieben hat, böse. Sie sind auch heute böse, meine Lieben. Und darum kauft die Zeit aus. Das Wertvollste, was wir heute in unserem Leben haben, das ist die Zeit. Jeder von uns hat die gleiche Zeit von Gott bekommen. Gleiche. 24 Stunden am Tag. 24 Stunden. Jeder. Was tun wir mit unserer Zeit? Mit was beschäftigen wir uns Christen? Wie gesagt, Da war die Konferenz. Ich weiß nicht, ob sie wirklich war oder nicht. Da hat sich jemand Gedanken darüber gemacht. Aber es könnte so sein, dass er sich wirklich Gedanken über unser Leben macht, Satan. Er will uns verführen. Warum? Weil er hasst Gott. Und er hasst die Schöpfung oder die Krönung der Schöpfung. Er hasst uns, dich und mich, ganz hart. Und er will, dass wir mit ihm eines Tages im Feuersee landen. Er will es. Er will es. Er hasst uns. Und darum lasst uns die Zeit ausgaben. Lasst uns das tun. Heute tun. Wie können wir es tun? Wir suchen die Gemeinschaft mit Gott. Meine Lieben, das ist das Wichtigste in unserem Alltag. Suche die Gemeinschaft mit Gott. Entscheide dich, Jesus zu gehorchen. Wir müssen lernen, der Stimme unseres guten Hirten zu gehorchen. Es sind so viele Stimmen heute unterwegs. Lasst uns lernen, auf die Stimme Jesu zu gehorchen. Jeder von seinen Kindern ist in einem Prozess. Wir sind heute in einem Prozess in der Heiligung. Und darum sagt uns Johannes im Kapitel 22 Offenbarung, der Heilige heiligt sich weiterhin. Der Unreine verunreinigt sich weiterhin. Und das ist, jeder soll es so tun oder jeder soll so leben, damit er eines Tages vor Gott bestehen kann. An dem Tag, an dem wir unser Leben vollkommen Jesus unser Herz anvertraut haben, weil wir uns für Jesus entschieden haben, weil wir uns auf seine Seite gestellt haben, an diesem Tag haben wir den Krieg oder ja Satan erklärt. An dem Tag, wo wir uns entschieden haben, sagt Jesus, ich will jetzt voll und ganz dir folgen. Ich will meine Zeit auskaufen. Ich will dir folgen, ich will lernen auf deine Stimme hören. Da haben wir den Krieg an dem Satan erklärt. Er wird uns hassen, mein Lieben. Wir werden manchmal auch Prüfungen bestehen müssen. Es ist nicht gesagt, dass alles gut wird in unserem Leben. Er wird uns verschiedene Dinge in den Weg legen. Er wird versuchen, uns wegzuziehen von Gott. Desto mehr bleiben wir an Gottes Seite. Desto mehr werden wir Gottes Angesicht suchen. Desto mehr werden wir stärker. Und dann irgendwann wird er uns vorbeigehen und sagen, mit dieser kann ich nichts mehr anfangen. Die sind so hart für mich. Ich kann nichts mehr ihnen antun. Die sind so hart für mich. Sie lieben so ihren Jesus. Sie lieben so ihren Gott. Ich kann nichts mehr mit ihnen anfangen. Aber erst dann, wenn wir uns wirklich entscheiden, Gott zu folgen. Es könnte die Entscheidung damals schon bei dir passiert sein, wo du für Jesus entschieden hast, wo du wiedergeboren bist. Aber wie viele Menschen sind heute? Die haben eines Tages mal sich scheinbar bekehrt. Aber ob sie wiedergeboren sind, ob sie ein Leben aus Gott haben, ob sie bewusst sich auf die Sache Gottes konzentrieren oder die Sache Gottes ernst nehmen. Meine Lieben, das ist unsere Aufgabe heute. Er verführt, Satan verführt uns. Er versucht, die Christen zu verführen. Wir haben mal so gut gesagt, zum Guten, damit wir das Beste nicht tun. Er versucht, uns Christen zu verführen zum Guten, damit wir das Beste nicht tun. Und das Beste ist die Beziehung zu Gott. Die Gemeinschaft mit Gott. Aus dieser Gemeinschaft, wenn mein Herz bewahrt ist, in Christus, dann kann ich daraus auch leben. Dann kann auch das Leben quillen. Und wenn ich da auf diese Sache wirklich in diesem Gebiet eine klare Sache mit Gott gemacht hat, ist Gott, er wird sich um meine Probleme kümmern. Ich muss nicht mich um meine Probleme kümmern. Er ist der gute Hirte. Und wie oft versuchen wir, unser Leben auf die Reihe zu kriegen, unsere Probleme wirklich irgendwie meistern, dass es irgendwie geht. Wenn ich mich wirklich für Jesus entscheide, er hat gesagt, ich werde mich für dich sorgen. Ich werde alles tun, damit es dir wirklich gut geht. Zum Beispiel hat uns gesagt, dass er uns errettet hat. Und das ist eine Zusage Gottes. In seinem Blut bin ich errettet. Er hat mich gerecht gemacht. Er hat mich befreit von der Herrschaft der Finsternis. Stark im Herrn gemacht. Ein Kind und ein Freund Gottes bin ich heute. Er hat mich zur Fülle gebracht. In seinen Wunden bin ich heute geheilt. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung. Ich brauche mich nicht mehr von der bösen Macht fürchten, mein Leben. Ich brauche mich nicht mehr. Wenn ich die Sache mit Gott geklärt habe, wenn ich mich entschieden habe, sage, Herr, ich will wirklich die Sache mit dir wirklich ernst, konkret machen. Ich bin in Christus. Ein Mensch, der Jesus in sein Reich gebrauchen wird, musst du es zugeben, dass er die Gnade Gottes und seine Liebe nicht verdient hat. Das ist die Voraussetzung. Ich habe es nicht verdient, meine Lieben. Nicht meine guten Werke, nicht das alles, was ich glaube oder nicht glaube, aber Gnade. Die Gnade hat mir es geschenkt. Und aus dieser Gnade heraus lebe ich heute. Aus dieser Gnade heraus tue die Werke Gottes. Anders geht's nicht. Ich muss es bekennen. Ich muss es erkennen zuerst und bekennen. Und daraus baut Gott in meinem Leben Dinge auf, die ihm wohlgefällig sind, die schon in seinem Buch aufgeschrieben alles sind. Die sind alle da, die gute Taten, die wir tun sollen in seinem Reich, die sind schon aufgeschrieben. Aber wir müssen da reinkommen, sagen, Herr, ich will mich entscheiden. Keine Kompromisse, meine Lieben, keine Kompromisse. Eva, die ist diesen Kompromiss eingegangen, sollte Gott gesagt haben. In dem Garten keinen Baum berühren dürft. Er lügt heute. Ein Wort aus seinem Mund ist schon Lüge. Darum lasst uns Gottes Wort ernst nehmen. Solcher wird dann zuerst, wenn wir das erkennen, auf die Probe gestellt. Wenn wir die Sache Gottes wirklich auf die erste Stelle in unserem Leben stellen, Gott wird uns auch auf die Probe stellen. Meinst du das wirklich? Meinst du das wirklich? Wir werden angefochtet. Auch Jesus musste angefochtet werden in der Wüste. 3-mal. Ob es wirklich geht. Er war auch ein Mensch. Ob es wirklich diese Sache Gottes vollbringen wird. Er sagt, du sollst Gott allein anbeten. Es geht um dieses Priorität in unserem Leben. Wen beten wir heute an? Als Jesus sich entschieden hat, seinen Vater zu gehorchen, als Jesus sich entschieden hat, Gott allein gehorchen, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen, da wich Satan von ihm. Und wenn wir uns heute entscheiden, keine Kompromisse im Leben, Gott folgen, Satan muss weichen. Kannst du Amen sagen? Er hat keine Chance mehr an denen, die Gott vollkommen lieben, vollkommen gehorchen. Dann wird Jesus sich mit deinem Problem beschäftigen. Er weiß, wie er da mit diesem Problem zurechtkommt. Menschen, die ihr Vertrauen vollkommen auf Jesus, sein Wort und Geist gerichtet haben, wissen, ihnen hat keine Macht der Finsternis was zu sagen. Sie sind in Christus. Denn er hat ihnen versprochen. In Römer 8, Vers 33 bis 39 sagt uns Paulus, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Recht in Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ganze Volk Gottes sagt Amen. Niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, wenn wir in Christus Jesus sind. Wenn wir unsere Prioritäten richtig aufgestellt in unserem Leben. Niemand. Er sorgt sich um uns. Lass uns bitte aufstehen. Danke, Vater, dass deine Liebe grenzenlos ist und deine Gnade genauso. Wir können es nie messen und nicht begreifen. Aber danke, dass du uns überschüttet hast mit deiner Liebe. Die wurde uns ausgegossen durch deinen Heiligen Geist in unser Herzen hinein. Danke dafür, Vater. Wir haben nichts getan dazu. Aber du hast uns so sehr geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn gabst, damit jeder, der an dich glaubt, nicht verloren wird, sondern dass er das ewige Leben hat. Und du schätzt jeden Einzelnen von uns. Du hast alles gegeben mit deinem Sohn für uns. Alles, damit wir dieses Leben und das Zukünftige mit dir genießen dürfen. Vater, lass uns dein Wort ernst nehmen. Lass uns auch erkennen, wo der Versucher da ist. Lass uns auch sofort erkennen, was er von uns will. Lass uns fest an deinem Wort halten. Lass uns zu dir flüchten. Lass uns bei dir immer wieder neu Kraft für unseren Alltag wirklich holen. Du bist ein guter Papa. Du bist ein guter Gott, der nur das Beste für seine Kinder will. Ich danke dir, Vater, für alles, was wir heute haben. Alles deine Gnade. Alles, was wir heute erleben. Alles ist deine Gnade. Und ich danke, Herr, für jedes Leben. Für jeden Menschen, der vor dir jetzt steht. Mit deinem offenen Herzen. Und ich bete, Geist Gottes, wirke du weiter in unser Herzen. Herr, auch in dieser Woche, wo wir vielleicht ganz alleine sind, mit vielen Versuchungen, mit vielen Herausforderungen in unserem Leben. Vater, ich bete, dass du uns deinen Geist im vollen Maße gibst, damit wir erkennen, was wir zu tun haben, was wir zu sagen haben. Diese Welt und Satan, dass er weichen muss von uns. Vater, ich danke dir, dass wir deine Geliebte sind, dass wir rein gewaschen sind in deinem Blute. Jesus Christus, du hast dafür bezahlt. Und wir beten dich an, Lamm Gottes. Wir loben dich, wir ehren dich, wie auch die 24 Älteste vor dir jetzt sich beugen und ihre Krone niederwerfen und jederzeit dich anbeten und rufen, heilig, heilig, heilig ist das Lamm. So wollen auch wir lernen, in unserem Alltag, Jesus, dich groß zu machen, dich besingen, dich ehren mit unserem Leben, keine Kompromisse schließen mit der Welt. Und Satan, Vater, ich danke dir, dass du jeden jetzt umarmst, jeden, und sagst, mein Kind, ich bin da für dich. Mein Kind, ich habe deine Gebete gehört. Ich weiß, was du gerade durchgehst. Ich weiß, wie es dir gerade geht. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Was kann dich scheiden von meiner Liebe? Was kann dich scheiden von meiner Gnade? Nichts, nichts. Ich bin dein Gott. Ich habe alles gegeben, damit dir gut geht auf dieser Erde. Ich habe alles dafür gegeben, damit du eines Tages im Himmel bist. Vater, lass uns dein Wort ernst nehmen. Lass uns deinem Wort vertrauen. Und lass uns immer wieder in deiner Gnade bleiben. Nicht vorausrennen, nicht vorausgehen. Herr, immer bei dir bleiben. Und ich segne meine Geschwister, jeden Einzelnen. Ich lege auf jeden Einzelnen deinen wunderbaren Namen, Jesu. Vater, ich danke dir, dass in diesem Namen wir alles haben, alles, was wir zum Leben und für die ganze Ewigkeit noch haben, brauchen. Danke, Jesus. Wir erheben und loben dich und preisen von ganzem Herzen in dem wunderbaren Namen Jesu. Amen.